Im Mittelstand liegt die Innovationskraft Europas. Durch Interviews mit den Köpfen des europäischen Mittelstandes helfen wir mutigen Gründern, die bestehenden Herausforderungen und Visionen im Mittelstand kennenzulernen. Die Kernfrage ist, ob es nicht spannender sein kann, statt in einem Startup im Mittelstand die Welt mit dem Zugriff auf eine bestehende Infrastruktur zu verbessern. Dein Podcast-Host ist Nikolai Grabert. Vor 4 Jahren bekam Nikolai einige Investments für sein Social-Media-Startup. Die Internationalisierung scheiterte und so ist er seitdem auf der Gründerreise im Mittelstand und leitet dort Projektteams im digitalen Vertrieb. Und nun ein herzliches Willkommen zu dieser Folge im Gründerreise Mittelstand Podcast.
Ich bin hier gerade in einem Industriegebiet bei einer Firma, die sich Technaro nennt. Und habe vor mir sitzen die beiden Menschen mit den Hüten hier in dieser Firma auf. Einmal den lieben Jürgen Pfitzer, ein schwäbischer Name, wahrscheinlich Pfitzer, wie ich denke gerade. Es kommt irgendwie so schwäbisch raus aus dem Mund. Und genauso sitzen haben wir hier gerade den Helmut Nägele. Erstmal willkommen ihr beiden.
Hallo.
Ja, hallo.
Wenn ihr eurer Großmutter oder meiner Großmutter vielleicht erklären wollen würdet, was Technaro eigentlich gerade so macht und auf was ihr spezialisiert seid, wie würdet ihr das denn tun?
Ja, Technaro, also der Name steht synonym für Technologie nachwachsende Rohstoffe. Und wir machen im Grunde das, was die BASF mit Erdöl macht, nämlich Kunststoffe, machen wir aus Pflanzen. Unsere Biokunststoffe sind alle durchweg pflanzenbasiert. So nutzen wir Rohstoffe, die die Natur durch Photosynthese bildet. Lignin, Zucker, Stärke, alles Mögliche an Faserpflanzen, Hanfpflanzen oder Jute und machen daraus Wirkstoffcompounds, die in den Eigenschaften denen erdölbasierten Kunststoffen in nichts nachstehen.
In nichts nachstehen, meinst du mit was?
In den technischen Eigenschaften. Also das, was sie heute aus Kunststoff herstellen können, aus herkömmlichen erdölbasierten Kunststoffen, können wir im Grunde zumindest zu 80% aus nachwachsende Rohstoffe herstellen.
Okay. Und wo ihr damals gestartet habt mit dieser ganzen Idee von Technaro, wie war das denn, was habt ihr denn gesehen, was ihr ändern wolltet? Ich meine, es liegt irgendwo auf der Hand, ja, erdölbasiert, wir müssen Ressourcen aus dem Boden pumpen, um unsere Produkte herzustellen. Aber gab es darüber hinaus noch Dinge, die ihr einfach in der Kunststoffindustrie gesehen habt, die geändert werden mussten und die ihr vielleicht mit Technaro auch gerade ändert?
Ja, also ganz klar, wir wollten natürlich schon, dass die kunststoffverarbeitende Industrie, von der es ja in Deutschland sehr viel gibt, ein bisschen unabhängiger wird von Erdöl. Dazu kommt natürlich, dass wir, wenn wir Pflanzenrohstoffe einsetzen statt Erdöl, auch diese endlichen und fossilen Ressourcen wie Erdöl schonen oder sogar für weit wichtigere Anwendungen dann quasi aufbewahren können, wie zum Beispiel die Herstellung von Medikamenten. Und der dritte Aspekt ist natürlich, wenn wir Biokunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, aus Pflanzen machen, dann schonen wir damit auch das Klima. Warum? Weil wir dadurch Kohlendioxid einsparen, weil wir ja keine fossilen Kohlenstoffreserven ans Tageslicht pumpen, sondern im Kohlenstoffkreislauf sind durch das Wachstum der Pflanzen. Und das ist natürlich der dritte Aspekt von der ganzen Geschichte.
Wie schaut es denn aus, wenn wir, also ich meine, wir haben es ja versucht mit auch Brennstoffen, ja, die wirklich anzubauen und zu verwerten, mit Raps zum Beispiel. Wie schaut es denn bei Technaro aus mit euren Kunststoffen, die ihr letztendlich herstellt? Ist das wirklich für die ganze Welt verfügbar oder werden das immer so spezifische Anwendungsgebiete sein, weil wir gar nicht genug Fläche haben letztendlich für unseren momentanen Plastikverbrauch oder Kunststoffverbrauch, Kunststoff herzustellen über Pflanzen?
Also das ist natürlich bei Kunststoffen etwas ganz anderes wie bei Treibstoffen. Wenn man heute die gesamte Kunststoffproduktion weltweit auf Pflanzen umstellen würde, dann würde man über 2 bis maximal 4% der Agrarflächen sprechen. Nur. Und dann kommen ja, wie bei uns, bei unserem Ligninbasierten, kommt aus dem Wald, da kommen ja noch andere Flächen, die man gut nutzen kann. Also würde das ja auch nochmal die Agrarfläche schonen. Und dagegen ist zu sagen, wenn ich fossile Rohstoffe verwende, nichts ist flächenraubender wie der Verbrauch von fossilen Rohstoffen, wie eben Erdöl. Erdöl ist die Hauptursache, oder der Verbrauch von fossilen Rohstoffen ist die Hauptursache für die Klimaerwärmung. Durch Klimaerwärmung gibt es Verwüstung, steigt der Meeresspiegel an, schmelzen die Pole ab. Und das raubt mehr Fläche, wie jetzt, wenn ich noch zusätzliche Flächen für Rohstoffe anbaue. Zudem habe ich natürlich den Effekt, dass wir sogar eine CO2-Senke haben mit unseren pflanzenbasierten Werkstoffen. Wenn wir jetzt einen Werkstoff herstellen, der viele Jahre haltbar ist, 10, 20 Jahre gleiche Eigenschaften beibehält, dann habe ich für diese 20 Jahre eine Senke, weil ich ja mit dem Werkstoff das CO2 aus der Luft genommen habe.
Das hört sich für mich so an, wie wir hatten viele Gäste da, die vor allem auch in der Circular Economy, also im Cradle to Cradle unterwegs waren. Und es hört sich immer so an, dass es eigentlich so was Logisches ist. Ja, so was Logisches und so etwas, also wenn ihr auch sagt, 2% der gesamten Agrarfläche wären in Anführungsstrichen nur notwendig, um allen Kunststoffbedarf zu decken. Ja. Wo sind denn die Argumente, warum es noch nicht passiert irgendwie? Und vor allem auch zu Anfang, ich meine, jetzt habt ihr eine Firma, ihr habt euch irgendwie bewiesen, es sind Produkte am Markt, wo ihr angefangen habt. Was waren denn so die Schwierigkeiten, die ihr mit euren Produkten letztendlich überbrücken musstet irgendwo? Weil es hört sich ja sehr vielversprechend an, ja?
Ja, also am Anfang waren es natürlich schon hauptsächlich technische Hürden. Na, am Anfang der Werkstoffentwicklungen, da musste man sich schon strecken, dass man an die Eigenschaften von Kunststoffen rankommt. Aber mittlerweile haben wir das schon seit vielen Jahren erreicht. Wie gesagt, können wir technisch heute einen Großteil der Kunststoffe eigentlich ersetzen durch pflanzenbasierte Kunststoffe. Der Punkt ist einfach nur, dass auch nicht zuletzt durch die Größenordnung, ja, die zwischen uns und der Kunststoffindustrie steckt, einfach noch zu groß ist, sodass also schlicht und ergreifend der Preis eines Werkstoffes mitunter oder in vielen Produkten immer noch so die wichtigste Werkstoffeigenschaft ist, leider. Mhm. Und da die Biokunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen nicht immer, aber oft doch noch etwas teurer sind, aber auch nicht viel, aber etwas teurer sind als die klassischen erdölbasierten Kunststoffe, ist das natürlich immer noch so ein Hemmschuh, an dem es hängen bleibt. Und das ist der Grund, warum. Ich möchte nicht sagen, die Biokunststoffe jetzt ein Nischendasein führen. Ich denke, aus der Nische sind sie schon raus mittlerweile. Aber sie sind einfach noch nicht in der ganz großen, breiten Masse angekommen. Das wird so kommen. Also wir sind uns auch sicher, dass nicht die Frage, ob das kommen wird, sondern nur wann. Ja, das ist die Frage, wann ist auch die Gesellschaft, wann ist auch der Endverbraucher bereit, so wie er es bei Bio-Lebensmitteln schon seit langem tut, etwas mehr zu bezahlen, aber dann mit dem Wissen, hey, ich habe hier tatsächlich ein ökologisches Produkt vor mir, das ist in der Kreislaufwirtschaft drin, das ist in der Bioökonomie drin, das ist sauber, das verschmutzt mir nicht meine Umwelt, das schont mein Klima, das schont die Ressourcen und gibt dafür ein bisschen mehr aus. Und wenn wir da in der breiten Gesellschaft so weit sind, dann wird das auch mit den Biokunststoffen dann in die Breite gehen.
Und ja.
Ja, und vielleicht dazu noch, das ist auch immer so das teuer und billig oder billig und preiswert. Mhm. Kunststoffe sind billiger wie Biokunststoffe. Aber natürlich nur auf den ersten Blick. Wenn man diese Kunststoffe, die erdölbasierten Kunststoffe, mal ordentlich bilanzieren würde, dann würde man feststellen, eigentlich müssten die teuer sein wie Gold. Wenn Sie mal schauen, was hängt denn alles am Erdöl? Das Erdölzeitalter, das begann irgendwann nach 1900 und endet auf jeden Fall noch in diesem Jahrhundert. weil einfach die Ressourcen verbraucht sind. Mhm. Was hängt denn aber alles dran? Hat jemals ein Mensch die ganzen Tankerunglücke bilanziert? Brennende Bohrinseln, verseuchte Strände, Plastikmüll in den Meeren, aber auch Kriege in Syrien, im Irak, im Iran. Wenn dort nur Bananen wachsen würden, wäre dort kein einziger Soldat. Das sind Kriege um Erdöl. Ja, was kostet denn ein Krieg? Was kostet denn ein Toter? Was kostet denn die ganzen Flüchtlingsströme? Kein Mensch flieht aus Afghanistan hierher, aus Syrien. Die sind vertrieben durch Krieg um Erdöl. Jetzt sollte man das mal bilanzieren und mal dagegen stellen. Und das ist nämlich das ganze Unfaire an diesem System. Die Chancen, die haben ein paar Ölprinzen und ein paar Aktionäre, die verdienen, teilen sich die unermesslichen Gewinne. Die Risiken, die tragen Sie und ich und die Allgemeinheit und vor allem die Kinder, die jetzt auf die Straße gehen. Und die haben nämlich vollkommen recht, weil sie betrifft es. Sie werden das noch hautnah erleben. Und unsere älteren Generationen kommen vielleicht noch mal mit einem blauen Auge davon. Aber die Kinder, die trifft es knallhart. Und deshalb müssen wir hier Auswege suchen. Und es würde allein schon gehen durch eine CO2-Steuer. CO2-Steuer ist die gerechteste Steuer, die man sich vorstellen kann. Mhm. Wenn das Schiff mit Leercontainern übers Meer fahren kann, weil ja das Schweröl, das es verbrennt, nichts kostet, dann kommt man genau auf die Situation, in der wir uns alle befinden. Es ist viel zu billig. Es kostet nichts, Autoreifen zu verbrennen. Es kostet nichts, Schweröl zu verbrennen. Die 10 größten Schiffe, die mit Schweröl betrieben werden, erzeugen mehr CO2 wie alle Autos zusammen auf der Welt. Und das sind einfach so Dinge, die jeder versteht, aber niemand macht. Und das ist aber ganz ähnlich so, da muss erstmal gar nicht so die Allgemeinheit umdenken, sondern dafür ist die Politik da. Politik kann Gesetze erlassen, die Politik steht für das Gute, was ist gut für mich, was ist gut für die Umwelt, und deshalb müssen das in Gesetze gepackt werden und dann wird es umgesetzt und dann geht es ganz automatisch, dann wird man sich zum Guten erzogen. Und langfristig ist nichts billiger, wie CO2 einzusparen. Weil dieses CO2, das kostet uns am Ende des Tages die ganze Welt. Und deshalb jetzt investieren, vernünftig investieren. Es gibt so viele gute Gedanken. Energie, Windenergie, Solar, alles ist besser wie Kohle und Erdöl zu verbrennen.
Sehr interessant, weil was ich bei euch so cool finde, ist, dass ihr darüber, also nicht nur darüber sprecht, wie jetzt du auch gerade über eine CO2-Steuer und was alles passieren kann und dass es systemische Fehler gibt, die es einfach schwer machen oder schwerer gemacht haben in der Vergangenheit vor allem, ja, sag ich mal, mit den richtigen Produkten an den Start zu kommen. Aber ihr habt einfach auch sowas geschaffen. Also ihr habt in einem System, das nicht optimal geschaffen war für, in unserem Vortelefonat hatten wir darüber gesprochen, ja, deine höhere Preise vor 10 Jahren hat es wahrscheinlich noch was ganz anderes bedeutet für Biokunststoffe, als es heute ist, wo die Leute bereit sind, für so eine Kaffeekapsel, wie wir sie hier auf dem Tisch liegen haben, zu bezahlen. Und ihr habt es irgendwie trotzdem gemacht und trotzdem durchgezogen. Und jetzt spürt ihr diese Veränderung ganz, ganz klar und auch was du gesagt hast, dieses Thema von, es ist keine Frage des Obs oder des, sondern des Wanns, sind wir gerade in diesem Hockeystick schon drin, der Veränderung, oder sind noch große Dinge, die wir nach vorne treiben müssen, bevor wir in diesen Hockeystick reinkommen, wie eine CO2-Bepreisung?
Also man merkt schon, dass wir jetzt in der Kurve langsam drin sind, in der exponentiellen Kurve, wenn auch noch sehr am Anfang. Aber die Bereitschaft ist schon da, mittlerweile mehr in unserem Bereich Biokunststoffe, Biowerkstoffe einzusetzen, als es noch vor 5 oder gar 10 oder gar über 20 Jahren war, als wir angefangen haben mit dem Thema. Da waren wir ja noch sehr, sehr exotisch unterwegs vor 24 Jahren. Mittlerweile hat sich das gedreht. So Bewegungen natürlich wie Fridays for Future, die geben natürlich dann auch noch ein bisschen mehr Rückenwind, weil die das Thema in die Öffentlichkeit natürlich tragen. Es machen sich mehr Menschen Gedanken um das Thema, mehr Menschen Gedanken um das Klima. Insofern merken wir, dass in unserem Fall jetzt der Preis, der reine Werkstoffpreis schon noch wichtig ist, natürlich, immer. Aber etwas mehr in den Hintergrund tritt, als es vielleicht vor 3 oder 5 Jahren der Fall war. Also das bemerken wir schon. Das wird zunächst über Möglichkeiten gesprochen, es wird über Technik gesprochen und dann wird auch irgendwann über den Preis gesprochen. Aber dann ist es halt so, wie es ist. Der Preis ist dann halt das, es kostet das, was es kostet. Fertig. Und das merken wir schon immer häufiger. Gott sei Dank ist es so. Wenn du von der Kurve, von der Hockeystick-Kurve sprichst, also möchte ich sagen, wir sind noch unten, aber wir merken deutlich
Schub
ansteigen. Wir merken Schub, ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und es kommt uns natürlich jetzt zugute, dass wir vor über 20 Jahren mit dem Thema angefangen haben, weil jetzt haben wir natürlich die Erfahrung über die ganzen Werkstoffe, die wir selber ja auch entwickeln und produzieren. Und wir wissen relativ genau, wo wir welchen Werkstoff für welche Anwendung einsetzen können und wo nicht. Und diese Erfahrung, diese langjährige Erfahrung, die nimmt uns keiner weg. Und da haben wir natürlich einen unheimlichen Vorsprung.
Wenn du oder wenn ihr über Vorsprung sprecht und über die Erfahrung sprecht, wie schaut es denn aus? Was war denn so der Grund, wo ihr gestartet habt, dass es Kunden gab? Ja? Also dass Menschen gesagt haben, wir investieren. War das irgendwie getragen durch Finanzierungen vom Staat oder war das ein Forschungsprojekt am Anfang? Oder wer hat denn am Anfang wirklich gesagt, wir sind hier dabei?
Also wir haben im Juli 1998 haben wir die Firma gegründet. Und im Dezember oder im Januar haben wir dann den ersten Jahresabschluss gemacht für unsere Firma, damals mit einem der Top 3 Steuerberater auf der Welt, Ernst & Young. Und denen mussten wir dann unseren Jahresumsatz von 0 Euro erklären und wo denn genau unser Firmenzweck sei. Das waren natürlich schon witzige Gespräche dann. Aber so muss man sich das vorstellen. Wir haben bei 0, nichts angefangen und haben dann nach 3 Jahren haben wir damals 40.000 Mark umgesetzt. Da hätten wir leichter Thüringer Bratwürste verkauft in der Fußgängerzone. Dann hätten wir mehr verdient. Aber genau so war es. Und dann aber immer zu sagen, wir bleiben dran. Haben natürlich dann Forschungsmittel einwerben können, weil wir dann die Projektträger dann schon überzeugen konnten. Von dem, was wir machen. Und also das muss man schon sagen, auch Baden-Württemberg hat uns gleich am Anfang ein schönes Projekt finanziert, wo man dann zumindest mal arbeiten konnte, so auf normalem Niveau oder halt auf kleinem Niveau noch. Aber auf jeden Fall war das schon mal Anschub. Und so kam dann immer mehr dazu und Firmen, die dann auch gesagt haben, komm, jetzt mache ich einfach mal ein Produkt raus und nehme es mal rein und auch wenn es teurer ist, ich lasse es mal mitlaufen. Und so ging das dann mühsam, aber Stück für Stück.
Und was war eure Vision, die euch da weitergetrieben hat irgendwo? Weil ich fand diese Story sehr schön von, wir können hier vor Ort mit den Ressourcen vor Ort Kunststoffe herstellen, anstatt auf der ganzen Welt uns unsere Materialien zusammenzusuchen, was ja auch eine Zeit wie die Corona-Zeit nochmal irgendwo unterstreicht. Ja. War es so eine Resilienz, so eine Suche nach einer resilienten Wirtschaft?
Ja, oder? Also wir waren ja Angestellte beim Fraunhofer-Institut für chemische Technologie. Also ein ganz große auch Polymertechnikum und Polymerinstitut. Also und waren auch schon immer in der Kunststofftechnik zu Hause. Und die Kunststofftechnik ist ja gut. Kunststoffe sind an sich, die Werkstoffe selber, die Produkte selber sind gute Produkte. Mhm. Die sind leicht, die sind belastbar, die sind, ich kann ja jetzt nicht anfangen, mein Wasser in Tonkrügen zu tragen. Also ist ja ein Kunststoffeimer ganz, ganz gut. Mhm. Nur, und es war tatsächlich 98 der Anstoß, haben wir die Basis haben wir nicht befürworten können. Mhm. Fossile Rohstoffe zu verbrauchen, Damals waren wir eigentlich motiviert durch die Klimakonferenz in Rio de Janeiro, die war 1996. Mhm. Die hatte uns schon auch beeindruckt. Und weil wir eigentlich zu 100% in der Kunststofftechnik am Erdöltropf gehangen sind, haben wir gesagt, wo wären denn eigentlich Potenziale? Einfach mal so unter uns, wo sind denn Potenziale? Wo können wir ansetzen? Also wenn wir keine Potenziale finden, die zu 100% am Erdöl hängen, dann wird es schwierig. Mhm. Und so haben wir uns Gedanken gemacht. So haben wir dann überhaupt mal gesehen, nachwachsende Rohstoffe. Zu Kaiser Wilhelms Zeiten waren eben solche polymeren Rohstoffe aus Pflanzen gar nicht so weit weg. Also die waren, wenn man irgendwie in der Richtung was genommen hat, war das oftmals aus Pflanzen. Und dann haben wir uns da mal geschaut, was gibt es denn da überhaupt? Was könnte man denn einmischen oder was könnte man vielleicht nochmal Eigenschaften ergänzen, aber trotzdem pflanzenbasiert zu machen. Und so ist es eigentlich der Gedanke entstanden und so ist dann auch eigentlich unsere Erfindung gereift, relativ rasch. 1998 haben wir die bereits angemeldet, also da hat man davor schon erforscht. Und so haben wir dann 1998 das Patent angemeldet zum flüssigen Holz, das Arboform, was uns später, 10 Jahre später, dann zu Europas Erfinder des Jahres 2010 eben gemacht hat.
Cool. Und wenn ihr auch darüber sprecht, ja, nach 3 Jahren 40.000, man hätte eigentlich Thüringer Bratwürste verkaufen können. Welche Rolle auch vor allem in solchen, sag ich mal, Purpose-Projekten, ja, wie die junge Generation vielleicht sagen würde, welche Rolle spielt Geld da in euren Augen? Weil wir ja auch im Podcast oft von wahnsinnig tollen Ideen hören, die ganz, ganz oft an diesem Teil dann irgendwann scheitern, an der geldlichen Machbarkeit. Ja.
Also wir kennen jeden Venture Capital Gaber in Deutschland per Handschlag, die grüßen uns heute noch und wir sind umgekehrt wie heute, sie sind heute nach Heilbronn gekommen, so sind wir nach Berlin gekommen, schon zu Urzeiten konnten wir uns die Tankfüllung nicht leisten, haben wir in Berlin nach Venture Capital gesucht und seit wir eigentlich gesagt haben, jetzt Moment mal, jetzt strampeln wir uns nicht mehr ab und gucken, dass wir den bestmöglichen Chemiekonzern mit involvieren oder welche großen Namen. Jetzt machen wir es alleine und wenn wir es nicht schaffen, dann war es so, dann gucken wir uns wieder, müssen wir uns halt umorientieren. Und wenn wir es schaffen, dann haben wir auch unsere Schrittlänge. Und müssen uns niemand anpassen. Und seit wir gesagt haben, jetzt versuchen wir es allein, wir zwei probieren das jetzt, ob wir es alleine schaffen. Und seitdem geht es gut. Und seitdem geht es Zug um Zug. Wir führen keine Gespräche mehr. Wenn jemand anruft, Beteiligung, sagen wir, brauchen wir nicht.
Wahrscheinlich jetzt öfter als noch vor 20 Jahren.
Ja, wir machen das und haben natürlich dann auch alles in einer Hand. Und wie gesagt, wir waren ja 98 keine Unternehmersöhne, sondern wir sind da auch irgendwie reingeschlittert, sage ich mal. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob das jetzt so super gewesen wäre, wenn jetzt da ein 100.000-Mann-Chemiekonzern beteiligt gewesen wäre. Der hätte uns nach den ersten 3 Wochen er uns wieder nach Hause geschickt, weil wir halt einfach die Instrumente auch gar nicht so richtig verstanden haben. Mhm. Und von daher war das eigentlich mit so der Schlüssel, dass wir es doch gedreht haben.
Ja, weil der Hintergrund der Frage ist auch so ein bisschen, dass für mich, ich bei ja lange Zeit irgendwo und auch in vielen Projekten, die ja wirklich so im Kern haben, was Gutes auf der Welt zu bewegen, finde ich und auch unsere Zuhörer kam oft die Frage auf, wie stehen eigentlich unsere Gäste zum Thema Geld? Was ist, also für was ist Geld eigentlich irgendwo so da in einem Unternehmenszweck? Ja, vor allem, weil ganz oft das Thema vernetzt mit dem Klimawandel, die in Anführungsstrichen, da kann man jetzt auch drüber debattieren, unfaire Verteilung des Geldes auf der Welt ein Thema war. Ja, und also, wir hatten einen Gast, der hat erzählt, dass er so Geld sieht wie das Blut im Körper, das muss halt da sein, um alle Rohstoffe zu verteilen. Also, was ist da so euer Mindset zu?
Bei Tecnaro ist es so: Geld ist mit das Wichtigste. Wir müssen Geld verdienen, um unsere Forschung zu finanzieren, um unsere Mitarbeiter, Familien abzusichern und so weiter. Das ist für Technaro ganz genauso wie für alle möglichen Wirtschaftsunternehmen. Nicht so, aber für die beiden Gesellschafter, Herrn Nägele und mich. Wir haben bis heute als Gesellschafter noch keinen einzigen Euro aus Technaro entnommen. Und da sind wir sicherlich auch exotisch in der Welt. Wir haben unser Geschäftsführergehalt, ein normales Gehalt und gut. Und alles andere bleibt ohne Avalprovision oder sonstiges in Technaro. Und deshalb geht es uns eigentlich auch einigermaßen gut, muss man sagen. Oder uns geht's, wir sind eigentlich so zufrieden, wie es vorangeht. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied. Wir fahren keine großen Sportwagen. Wir sind ganz normal im Leben, wie davor auch. Und so führen wir das Unternehmen. Weil auch die Firma, das ist nicht nur die Idee, sondern die ganze Firma, die ganze, auch unsere Mitarbeiter, das ist alles viel mehr, wie jetzt nur Geld verdienen und gucken und dass man
nächste Position
mehr Geld sticht, das weniger viele und so, das machen wir gar nicht mit und versuchen das auch zu leben. Und deshalb sind bei uns eigentlich die Mitarbeiter auch relativ sicher im richtigen Unternehmen zu sein. Und wir haben da umgekehrt natürlich auch die perfekten Mitarbeiter, ohne die das natürlich gar nicht gehen würde.
Es gibt ja so Bewegungen, die versuchen, so dieses ganze Thema NGOs und For-Profit-Unternehmen in einem Unternehmen sozusagen zu vereinen, also zu schauen, wie ist eigentlich ein Unternehmen der Zukunft strukturiert, auch im Sinne von Shareholdern und im Sinne von, wie die Leute strukturiert sind in den Teams. Und da hört sich so an, also seid ihr in diesem Spektrum unterwegs oder ist es einfach von euch so eine innere Einstellung oder habt ihr da so einen Plan, den ihr nachfahrt irgendwo? Also gibt es da so ein Leitbild? Ist es die Gemeinwohlökonomie, die euch da antreibt oder gibt es da andere Konzepte, wo ihr Inspiration kriegt?
Ich würde es mal so interpretieren, dass wir unterwegs sind, um eine ökologisch orientierte soziale Marktwirtschaft umzusetzen. Also kommend eigentlich, das kennt jeder, die soziale Marktwirtschaft in Deutschland. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Aber wir wollen dem Ganzen den ökologischen Aspekt hinzufügen, weil wir einfach der Meinung sind, dass es ohne die Nachhaltigkeit und ohne die Ökologie in Zukunft kein Wirtschaften geben wird. Wir müssen da komplett umdenken. Insofern ist es unsere Vision, unser Ziel, dass das Thema weiter vorankommt. Ja, also die Verschmelzung von Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft. Das ist eigentlich die große Vision, die ganz am Ende steht. Wir müssen es hinbekommen, eine Kreislaufwirtschaft zu formulieren, aber ökologisch und nachhaltig orientiert. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns sicher sein, dass auch die nächste, übernächste und die weiteren Generationen auf dem Planeten gut leben können. Das ist unser Ziel und daran wollen wir mitarbeiten. Und deswegen ist natürlich der Geldfluss und so weiter, Liquidität, das sind alles wichtige Dinge, wenn man eine Firma am Laufen halten will und muss und sie wachsen soll. Aber sie soll bitteschön nicht wuchern, sie soll auch wachsen in eine eben ökologisch orientierte Richtung und nicht alleine nur in einen Profit, wie es viele leider denken. Und ich glaube, es ist auch ein wesentlicher Unterschied, ob eine Firma geleitet wird, wie es in vielen mittelständischen Firmen eben gut ist und der Fall ist, dass es durch Inhaber auch geführt wird. Also diese sogenannten Familien- oder inhabergeführten Unternehmen, das ist eine ganz andere Hausnummer und da herrschen noch ganz andere Werte und eine ganz andere Wirtschaftsethik als in Unternehmen, wo jetzt Managers angestellt werden und Geschäftsführer
viel anonymer werden, auch.
Viel anonymer, die sagen, ja gut, lass mich 3, vielleicht 5 Jahre hier sein. Ja, es ist so. Ja. Nach mir die Sintflut, ja, und ich gucke jetzt mal, dass ich kurzfristig das Maximum raushole, in erster Linie für mich selbst. Und da denke ich halt, ist der Mittelstand in Deutschland, Gott sei Dank, auch der inhabergeführte Mittelstand anders aufgestellt. Und ich denke, dazu gehören auch wir.
Sehr schön. Ja, dieses Thema ist, glaube ich, also ist ja wirklich ein fundamentales Thema irgendwo, weil das ja die Freiheit oder die Freiheit zu operieren letztendlich gibt irgendwo. Deswegen interessante Ansichten. Aber ihr seid dann nicht irgendwie Verfechter einer spezifischen Mythologie, sondern habt da euer eigenes Fahrwasser, habe ich jetzt rausgehört.
Nein, ja, also genau.
Okay.
Und das ist auch so, wir haben jetzt auch nicht, wie es in anderen Großkonzernen der Fall ist, da müssen sie halt, ihre Arbeit wird bewertet und wenn sie da jetzt, da kriegen sie ein Punktesystem und wenn sie da jetzt irgendwie nicht drankommen, dann muss man halt gucken, ob man im Konzern was anderes für sie hat oder dann halt vielleicht in einem anderen Konzern, ja, dass sie dann wieder unterkommen. Jetzt bei uns ist es eigentlich so, gut, wir sind klein, wir sind am Wachsen und haben natürlich viele, viele Positionen auch zu besetzen. Und wir sagen eigentlich immer, dass wir jetzt nicht mit den Mitarbeitern sagen, hier ist die Hürde, da muss man drüber kommen und dann kann man die nächste das nächste Plateau erreichen, sondern wir sagen jedem, egal wem, er muss so hoch hüpfen, wie er kann. Mhm. Und wenn jeder jeden Tag so hoch hüpft, wie er kann, dann ist das gut genug für Technaro. und so kommen wir eigentlich immer ganz gut durch. Wir haben super motivierte Leute, wirklich in der F&E rauf und runter, haben wir 4 Doktoren und 10 Ingenieure, die täglich Produkte entwickeln für Kunden, mhm, Forschung, große Forschungsprojekte in Europa voranbringen und wirklich auch da der Pulsgeber sind für diese Projekte und so kann man das überhaupt sein, obwohl man natürlich immer noch eine kleine Unternehmung ist, aber ja, wir haben eigentlich da schon sind ganz etabliert eigentlich in Europa oder mittlerweile eigentlich in der ganzen Welt, werden wir positiv wahrgenommen.
Was für Vorteile haben Sie sich denn für euch ergeben durch diese Entscheidung auch wirklich? Wir hatten im Vortelefonat mal darüber gesprochen, dass es oft ja viel für die Firma, fürs Wachstum, sage ich mal, wenn man jetzt nur wachstumsfokussiert ist, besser gewesen wäre, auch auf erdölbasierte Stoffe zu gucken. Welche Vorteile hat das für euch irgendwie auch gehabt? Weil man verbindet ja so oft irgendwo noch, und wir haben es ja auch gehört, die ersten 3 Jahre, nicht wirklich Gewinne, aber jetzt eine Firma mit sehr engagierten Mitarbeitern, wo es sich anhört, dass jeder wirklich hierher kommt, um so was zu erfüllen für sich, ja, und nicht irgendwelche Punktesysteme abzuarbeiten. Was sind denn vielleicht auch so Vorteile, die man nicht so auf dem Schirm hat unbedingt, wie jetzt, dass man motivierter zur Arbeit kommt, wenn man wirklich so einen guten Zweck erfüllt mit dem, was man macht?
Weil wir eigentlich gar keine, vielleicht noch die Ziele mit vorformulieren, wo wir hinwollen, aber den ganzen Weg müssen wir nicht mehr führen. Unsere Leute sind so hoch motiviert und haben natürlich auch so kluge Köpfe, dass die genau den strategischen Gedanken von Technaro erfassen und es eben täglich mit vorantragen. Natürlich gleichen wir uns regelmäßig ab, mehrfach die Woche auch, aber auch so interdisziplinär. Jetzt nicht nur, dass der Vertrieb im Vertrieb da irgendwas zusammen mischt und die F&E forscht halt irgendwo, sondern das geht alles Hand in Hand. Und das ist natürlich der Vorteil von so einem noch überschaubar großen Unternehmen wie Technaro.
Ja, es gibt ja so eine Bewegung momentan in Berlin, vielleicht habt ihr von der gehört, die Zebra-Bewegung. Geht so ein bisschen darum, wir hatten ja in der Startup-Welt vor allem diese Unicorns, ja, diese tollen Einhörner, die mit Regenbogen pupsend irgendwie durch die Wolken fliegen. Und die aber ganz oft oder ja öfter mit der ursprünglichen Idee, was sie Gutes bringen wollten, wie zum Beispiel Airbnb, die ja eigentlich ja das Reisen günstiger machen wollten, aber dadurch die Mieten extrem in einigen Städten gestiegen sind, ja eigentlich was erreicht haben, was ursprünglich gar nicht Ziel der Mission war.
Ja.
Und Zebra, also aus dieser Zebra-Bewegung, die ich persönlich sehr, sehr interessant gerade finde, ist so ein bisschen eher viele kleinere Unternehmen, die aber extrem miteinander kooperieren, wie so eine Zebraherde halt, anstatt ein Einhorn, das da alleine für sich rumhüpft irgendwo. Ist das, glaubt ihr, das, also die Zukunft des Wirtschafts, weil wir jetzt auch über das kleinere Unternehmen sprechen, das noch überschaubar ist, wo alle an einem Strang irgendwo ziehen, oder gibt es Platz für beides in euren Augen?
Ja, das hat ja er vorher auch ein bisschen angesprochen mit dem funktionierenden Mittelstand. der ja im Grunde genau solche Funktionen hat. Das sind ja viele, die zusammen alles können. Mhm. Und dagegen halt ein Konzern, der auch alles kann, im Zweifel. Mhm. Und da denken wir halt, dass, wenn man zumindest mal national blickt, dieses Mittelstandsgeflecht natürlich genau exakt perfekt ist, um den Wohlstand abzusichern. Und die Konzerne müssen uns natürlich die Produkte auch in die Welt tragen und den Weltmarkt absichern. Das kann so ein Geflecht ja auch nicht. Wer soll denn das machen? Mhm. Und von daher hat es schon irgendwie so seine Richtigkeit. Aber gerade was natürlich jetzt auch in der Gründerbewegung dann zu sehen ist, das ist natürlich schon ein guter Gedanke, dass man dann sich gleich so ein bisschen guckt, sein Netzwerk mit aufzubauen. Mhm. Wobei ich auch sage und die Erfahrung auch gemacht habe, wenn man dann zu viele neue Sachen gleich zusammenstrickt und krampfhaft versucht, jetzt den einen auch noch zu integrieren, dann ist halt auch oftmals eher langsamer, wo das ganze Geschäft dann macht, wie wenn man sagt, so und so und jetzt gehe ich dahin und jetzt funktioniert dann und ich kann es selber anschieben. Aber vom Ursprungsgedanken ist natürlich ganz gut.
Ja, ist so. Also ich bin auch der Meinung, dass so ein Netzwerk, wo sich dann die Knotenpunkte gegenseitig befruchten, nicht von außen irgendwie verordnet werden sollte, sondern also wir haben die Erfahrung gemacht, das muss wachsen. Und man merkt dann, ob ein Knotenpunkt passt ins Netz oder ob er nicht passt. Und das kann man nicht hoppladihopp sagen, so und du musst da jetzt rein, sondern das muss wachsen. Also gib einer Entwicklung, sprich eine Keimzelle, und von dieser Keimzelle aus lass es wachsen. Meinetwegen auch mehrere Keimzellen, die dann irgendwann auch zusammenkommen, aber nicht von vornherein verordnet. Das wird viel Energie, viel Reibungsverluste wird es da geben, denke ich. Und das sollte man von vornherein nicht aufpfropfen, diese Struktur, sondern wenn es Sinn macht, dann wird die sich von allein entwickeln.
Wenn wir mal nochmal so in eine Vogelperspektive gehen und auf das Thema Wirtschaft auch nochmal eingehen, was erhofft ihr euch denn noch so jetzt in den nächsten 10 Jahren irgendwo auch von Politikseiten? Was seht ihr für Trends gerade kommen? Wo muss noch wirklich viel Arbeit und Energie investiert werden? Was sind denn da so die Trends, die ihr irgendwie seht und die Dinge, die passieren müssen, wo vielleicht auch noch ein Risiko besteht, dass die gewissen Dinge nicht passieren? Ich meine, CO2-Steuer, da habe ich das Gefühl, die ganze Unternehmenswelt ist schon so langsam der Politik eher am Sagen, wir wollen jetzt mal langsam eine CO2-Steuer, anstatt dass die Politik eine aufdrückt irgendwo. Ja. Aber was gibt es da noch für andere ganz, ganz wichtige Punkte?
Ja.
Die Gesellschaft ist auf dem Weg, wir haben Circular Economy, es scheint so, wir gehen alle in die richtige Richtung.
Also das mit der CO2-Steuer, das freut mich, dass das jetzt heute alles so publik ist. Wenn Sie in den Gründerjahren von Technaro nachgoogeln, da gibt es keinen Artikel ohne CO2 zu erwähnen. Hm. Und also wir haben jetzt 20 Jahre, haben wir die Themen versucht irgendwo vorzutragen und jetzt kommen sie langsam an. Mhm. Also da habe ich auch eine nette Anekdote dazu, also wo wir eben Beteiligungsverhandlungen geführt haben, vor 20 Jahren, 18 Jahren so. Da auch mit einem Chemiekonzern, und dann war dann zur Vertragsunterzeichnung und gab es noch ein paar Punkte kritische. Und dann haben die uns gefragt, haben Sie überhaupt eine leise Ahnung, was Shareholder Value bedeutet? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich haben wir schon eine Ahnung. Ich denke, wir können es auch verstehen, so was dahinter steckt. Allerdings kann man doch das nicht entgegen Mensch und Natur machen, isoliert. Mhm. Und jetzt können Sie googeln, im Dezember irgendwann, in der Börsenzeitung meine ich, kam ein Artikel, dass sich die 10 Top-Manager in USA zusammengeschlossen haben, und um einen revolutionären Gedanken vorantreiben zu wollen, dass man beim Shareholder-Value-Gedanken zukünftig auch die Umwelt berücksichtigen soll. Also war man im Grunde eigentlich schon auch da
20 Jahre voraus.
Ja.
Also sprich, wir sehen diese ganzen Entwicklungen. Diese ganzen Entwicklungen sind aber schon sehr, sehr lange in den Rohren irgendwo. Und zu viel Optimismus ist jetzt auch nicht richtig. Höre ich das richtig
raus?
Nein, es ist
ganz einfach. Eigentlich sind es durchweg positive Meldungen. In Deutschland sind sehr viele Umwelttechnologien vorangetrieben worden, wie die unsere auch. Wir sehen uns auch als Technologieführer in unserem Feld. Aber auch die Solarindustrie oder Windkraft, das sind alles Technologien, die hier entstanden sind und die ja da sind. Und wenn man sie vernünftig kalkuliert und vernünftig bilanzieren würde, wäre jede einzelne für sich das kostengünstigste, was man überhaupt tun kann. Man macht es aber noch nicht. Aber es ist da, man muss es nur machen. Und das ist doch die gute Botschaft, auch an die Politik. Die brauchen gar nicht zweifeln, weil es funktioniert. Man sieht es ja auch, also als Angela Merkel den Atomausstieg verkündet hat, da habe ich jetzt gesagt, jetzt bin ich aber gespannt, ob nicht die Straßenlaternen anfangen zu flackern. Weil man uns das ja so aufgezeigt wurde, dass es keinen Weg aus der Atomenergie gibt. Und was ist heute? Wir haben an so den Tagen 80% können wir abdecken vom Energiebedarf. Und das ist ja auch deutsche Technologie und Ingenieursleistungen. Wir können alles packen und die ganze Welt könnte das zum Guten drehen. Und relativ schnell. Und man sieht ja jetzt durch den Shutdown, wie die Welt sich schnell erholt, wenn man ihr Luft zum Atmen gibt. Ich glaube, in Venedig war noch nie so sauberes Wasser wie derzeit. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wirklich die Welt noch zu retten.
Also ich kann vielleicht noch ergänzen, technische Möglichkeiten gibt es extrem viele. Sie werden nur aus den verschiedensten Gründen nicht umgesetzt. Ich bin auch der Meinung, dass die Politik hier wirklich die Leitplanken setzen muss und sagen muss, wenn wir in eine nachhaltige, in eine ökosoziale Marktwirtschaft voranstreiten wollen, dann müssen wir alte Wege einfach verlassen und müssen neue Wege gehen. Und ich möchte an der Stelle manchen Politikern einfach vehement widersprechen, die glauben, dass so etwas der Markt von alleine reguliert. Das tut er nicht. Und diesen Politikern möchte ich zurufen, warum wird er das nicht tun? Am Markt wird immer das gemacht, was am preisgünstigsten ist. Und wenn es kein Verbot gibt, dann wird das weiter so gemacht, bis man irgendwann gegen die Wand fährt. Das ist so. So ticken wir einfach, wir Menschen, ja, mit unserem Einkaufsverhalten und, und. Die Umwelt oder das Klima hat an der Stelle keine Lobby. Wir haben also keinen regulierenden Mechanismus, wo man sagen könnte, der ist so stark, dass er in den Marktmechanismus eingreift und der Markt würde es regeln. Nein, wenn es ums Klima geht, nicht an dieser Stelle. Also ganz klarer Widerspruch zu den Aussagen, die viele Politiker im Fernsehen manchmal machen. Ich möchte es mal vergleichen mit, jetzt heben wir von heute auf morgen die Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften auf. Wir sagen, liebe Leute, fahrt einfach so schnell, wie ihr glaubt, dass es richtig ist. Was glauben Sie, was passieren würde?
Nein, wir würden alle schneller fahren.
Natürlich, es würde viel mehr passieren, wir würden alle schneller fahren und, und. Es gibt Dinge, da muss es einfach Richtlinien, Gebote, Verbote geben. Und wenn es um den Klimaschutz geht, um den Schutz unseres Lebensraumes, ja, da gibt es keine Kompromisse. Da kann es keine Kompromisse geben. Wir können nicht weiterhin so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre pusten, dass uns der Planet irgendwann hier mal Feuer fängt und um die Ohren fliegt. Also ist überspitzt formuliert, ja. Aber das geht so nicht weiter. Und da muss die Politik einfach Grenzen setzen. Und niemand kann sich auch hinstellen und sagen, ja, wenn wir das in Deutschland alleine machen, aber um uns rum niemand, was bringt's denn dann? Nein, wer soll denn anfangen, wenn nicht wir? Mhm. Wer soll denn anfangen, wenn nicht ein hochentwickeltes Industrieland, wie es Deutschland ist? Wer denn dann? Ja, und mit gutem Beispiel vorangehen und dann natürlich hoffen, dass andere folgen.
Und wie einfach so eine politische Lösung sein kann, zeigt zum Beispiel, man könnte einfach durch Zurücknahme von vollkommen absurden Gesetzen könnte man viel machen für die Umwelt. Wussten Sie zum Beispiel, dass Kunststoffe, die ja erdölbasiert sind, von der Mineralölsteuer befreit sind? Und das sind so einfache Dinge seit den 60er Jahren, weil man Kunststoffe nicht verbrennt, wurden diese damals eben von der CO2-Steuer befreit. Die sind also gegenüber unseren Biokunststoffen sogar noch subventioniert. Und das ist eigentlich das Absurde, wo wir eigentlich jetzt auch erst vor zwei, drei Jahren drauf gestoßen sind.
Davor war das gar nicht groß bekannt.
War uns nicht bekannt und auch so.
Der Robert Habeck, der hat es mal in einem Radio-Interview vor ein, zwei Jahren öffentlich thematisiert. Hm. Und selbst wir, die wir tagtäglich ja in der Branche unterwegs sind, wussten das nicht. Aber er hat es dann öffentlich thematisiert, dass Kunststoffe tatsächlich seit den 60er Jahren von der Mineralölsteuer befreit sind. Das muss man sich mal überlegen.
Es hört sich aber doch immer so an, dass, also jetzt denken wir mal an Deutschland. Wir haben gesagt, die Alternativen sind da. Wir sind Technologievorreiter jetzt schon in vielen der Alternativen, die die Welt gerade braucht, um nachhaltiger wirtschaften zu können, um nachhaltige Produkte und Strom und Kunststoffverpackung, all diese Dinge machen zu können. Wo seht ihr denn noch das Zögern der Politik irgendwo? Ja, weil ich habe das Gefühl, mit allen Unternehmen, auch mit denen wir sprechen, selbst mit einem Borealis, mit dem wir sprechen, ja, fordern so Dinge wie eine CO2-Steuer. Wir hören von großen Unternehmen, dass sie viele Entwicklungen schon in der Schublade haben, die sie einfach gerade noch nicht lohnen, weil diese CO2-Steuer nicht da ist. Was sind denn da noch die Ängste? Oder ich meine, ihr seid ja da auch unterwegs in diesen.
Aber das sind ja nicht nur Ängste, wenn Sie bei sich Ihre Einkäuferin sagt, sie hat jetzt das Mineralwasser dreimal so teuer eingekauft wie sonst, weil sie einfach ein gutes Gefühl hat, dass das besser ist. Dann sagen sie, Moment mal, das Budget war aber anders besprochen. Und genau so ist es ja. Und ein Angestellter, er darf ja gar keinen Spielraum. Mhm. Er hat den Spielraum, drei Angebote und wähle das günstigste Angebot aus. Mhm. Wenn auch das günstigste oftmals nicht der Preis ist. Man kann schon andere Aspekte. Aber es sind klar definierte Aspekte, ABC, 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 Vergleiche und dann ein Wert. Und zwar so und so wird es dann gewichtet und dann hast du deinen Lieferanten gefunden. Und genauso muss man vorgehen. Und da jetzt andere dufte Dinge, so persönliche Noten einfließen zu lassen, das findet einfach nicht statt. Und das ist ja irgendwo auch vernünftig.
Also ich denke auch, die Politik lässt sich vielleicht bei manchem Gesetzesvorstoß oder Gesetzesvorschlag einfach auch ein bisschen zu schnell verunsichern. Von einer Lobby, von einer bestehenden Lobby, die ihre Pfründe versucht zu verteidigen, die sieht, wie ihre Fälle vielleicht davon schwimmen würden. Ich denke, die Politik sollte da einfach ein bisschen standfester agieren und sagen, quasi, um mit den Worten zu sprechen, Klimaschutz ist alternativlos. Mhm. Ja, wir sehen, dass wir in eine Sackgasse reinfahren, wir müssen da raus, wir müssen was anders machen und dann gibt es jetzt dieses und jenes Gesetz und die Möglichkeit, wie zum Beispiel eine CO2-Steuer. Und da darf sich dann die Politik auch nicht einschüchtern lassen von den zig Verbandsinitiativen, die dann wahrscheinlich sofort kommen und sagen, das kostet hier so viel Arbeitsplätze, da kostet so viel Arbeitsplätze, dort so viel. Es mag ja sein, aber ich bin der festen Auffassung, dass die Arbeitsplätze nicht verloren gehen, sondern sie werden anders aussehen. Und sie werden nachhaltiger aussehen. Und das müssen wir machen. Sie werden ökologischer aussehen. Sie werden transformiert. Also das einzig Beständige ist der Wandel, sagt ein Sprichwort. Und wir müssen gucken, dass wir diesen Wandel hinbekommen. Und zwar nicht in 20 Jahren und nicht in 50 Jahren. Wir sehen jedes Jahr, wie die Temperaturen auf unserem Planeten erschreckend nach oben gehen. Weit schneller, als es die Klimamodelle und die Klimaforscher sogar vorausgesagt haben. Wir müssen handeln und wir haben da keine Zeit mehr. Wir können nicht noch 30 Jahre zuwarten, um zu sagen, wir wollen dann auf ein CO2-Niveau von 1990 kommen. Das ist zu spät. Wir müssen da wirklich, wirklich schneller vorangehen. Und da darf sich die Politik bitte nicht einschüchtern lassen von den ganzen Lobbyisten und die es da alles gibt. Weil Firmen sind flexibel. Die Industrie ist flexibel. Und die Industrie, das zeigt sich in vielen Beispielen, ist erstaunlich gut drin, sich an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Weil die wollen alle überleben, die wollen alle auch morgen noch Geld verdienen. Und wenn es eine neue Rahmenbedingung gibt, dann ist es eben so. Und die werden sich schnell anpassen, davon bin ich überzeugt. Auch wenn es im ersten Moment wehtut, aber die werden sich anpassen.
In der Kunststoffindustrie, was ist denn so der Common Sense, den ihr vielleicht auch mit großen Anbietern von fossilen Materialien letztendlich habt? Also gibt es da so Dinge, wo ihr immer wieder auch von anderen in der Industrie auch gerne, sag ich mal, sehr, sehr weit oben angesiedelten Menschen mit sehr viel Entscheidungskraft in der Industrie Dinge hört, wo ihr einfach alle auf einen Punkt, sag ich mal, sagen könnt, da stimmen wir irgendwo überein oder gibt es da einfach noch ganz, ganz viel Diskussionsspielraum? Ja, weil, wie du gerade gesagt hast mit der CO2-Steuer, da haben dann halt viele Unternehmen auch die Befürchtung, viele ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Ja, also da sind dann Streitigkeiten irgendwo. Aber gibt es so einen gemeinsamen Nenner irgendwo, wenigstens in der Kunststoffindustrie, den ihr das Gefühl habt, der immer deutlicher wird, wo ihr auch Teil von seid? Gibt es den gemeinsamen Nenner, weg von Fossilen zu wollen? Gibt es den gemeinsamen Nenner?
Also den gemeinsamen Nenner gibt es zunächst mal in der Überzeugung, dass Kunststoff einer der bestmöglichen Werkstoffe ist überhaupt, den man verwenden kann. Von der Gestaltbarkeit und von den Eigenschaften, von der Vielfältigkeit. Und einen weiteren gemeinsamen Nenner ist, dass wir sind keine Gegner der Kunststoffbranche und wir sind keine Gegner der erdölbasierten Kunststoffe. Erstmal schon, aber nicht von den Produzenten. Weil die wissen das ja auch, die wissen auch drum, dass Erdöl noch in diesem Jahrhundert nicht mehr zur Verfügung steht.
Die wissen auch um die externen Kosten, die entstehen.
Die kennen das ja auch
alle. Aber in was sind sie gefangen?
Nein, die haben ihren Job zu verrichten. Und den machen sie sau gut. Und sehen natürlich aber schon auch die Biopolymerbewegung. Und haben die natürlich auch im Blick und bereiten sich sicher auch mal vor, wenn es dann eine politische Maßnahme geben sollte, dann holen die das sowieso kurz alles zurück und machen halt gerade so weiter, aber eben dann ökologisch. Und die Techniken kennen die natürlich besser wie alle anderen. Das ist natürlich klar. Und es ist auch wirklich so, die kunststoffverarbeitende Industrie also ist bisher, weil sie ans Erdöl gebunden ist, eine Brückentechnologie, die es abzulösen gilt. Mit neuen Werkstoffen, mit ökologischen Werkstoffen, wird es eine bleibende Technologie. Unsere Werkstoffe, die überleben dieses Jahrhundert durchaus noch. Die überleben auch die nächsten 1000 Jahre oder die nächsten 100.000 Jahre. Also wenn es unsere Werkstoffe, derartige Werkstoffe, irgendwann mal nicht mehr geben sollte, dann hat die Welt ein anderes Problem. Also unsere Werkstoffe sind da bis zum jüngsten Tag. Und deshalb erhalten wir auch die Technologie. Die kunststoffverarbeitende Branche können sich sicher sein, ihre Branche funktioniert bis zum jüngsten Tag, weil sie keine Rohstoffknappheit haben eigentlich, weil die immer verfügbar sind, im Gegensatz zu erdölbasierten Kunststoffen.
Und Seht ihr euch dann als Impulsgeber für die in Anführungsstrichen Großen oder was, wo seht ihr die Aufgabe von Tecnaro jetzt, wenn, auch wenn du vor allem sagst, da kommt ein neues Gesetz, ja, CO2 ist auch einmal bepreist, es ist günstiger, alternative Kunststoffe zu machen, es werden kurz die Strukturen verändert, jetzt mal übertrieben gesagt, und auf einmal ist dann ein Weltkonzern da, der, sag ich mal, ganz, ganz andere Möglichkeiten hat, als ihr das habt. Letztendlich. Ja. Also, wo ist eure Rolle dann in diesem Spiel?
Das wäre super, wenn so ist, alle sollen mitmachen. Aber wir sind natürlich auch gut unterwegs und wir werden selber Konzern. Da bin ich überzeugt und ich bin auch überzeugt, dass wir das noch erleben werden. Wir wachsen und wir gehen unseren Weg. Wir haben immer mehr Mitstreiter und immer mehr, wo genau sagen, die machen das genau richtig und deshalb werden wir uns durchsetzen. Wir haben jetzt schon überragende Werkstoffe. Wir haben jetzt schon Produkte, wo wir jeden Kunststoff aus dem Feld schlagen für die Formel 1 zum Beispiel beliefern wir. Da kommen Hochleistungskunststoffe rein oder unsere Bio-Werkstoffe. Und weil wir einfach gute Werkstoffe haben, weil wir bei Tecnaro einfach auch gut sind.
Also wirklich die Ambition ist nicht Impulsgeber zu sein rein, sondern auch, aber auch selbst einfach diesen Trend mitzunehmen und dann wirklich zu sagen, wir wollen Tecnaro wirklich groß machen. Ja. Zum Beispiel die Triodos Bank, mit der wir gesprochen haben, die sehen sich wirklich als Impulsgeber für die großen Banken mit Produkte anzutesten und die dann als Art Blueprint, auch wenn es ein sehr, sehr gefährliches Wort ist, an die großen Banken zu übergeben, wie man nachhaltiges Banking letztendlich machen kann.
Also wir wollen dann die Früchte unserer Mühen dann auch schon selber ernten irgendwann mal. Und wo wir wirklich gut sind, ist quasi die Umsetzung. Ja? Also von einem Werkstoff in eine Anwendung. Nicht umsonst haben wir heute über 5000 verschiedene Werkstoffe im Programm. Für die unterschiedlichsten Anwendungen in fast jeder Branche. Ausgenommen Luft- und Raumfahrt. Aber sonst sind wir eigentlich überall unterwegs, inklusive Medizintechnik. Und da sind wir richtig gut drin. Ja? Also wir können Werkstoffe designen. Das sagen wir auch oft zu uns selber. Wir sind eigentlich Werkstoffdesigner. Ja? Wir trimmen die Werkstoffe, aber auf Biobasis, so hin, dass es für die Anwendung passt. Das macht uns so schnell keiner nach. Und da kommen auch die jahrzehntelange Erfahrung natürlich dann auch. Und das wollen wir natürlich auch selber immer weiter aufbauen und nicht nur Impulsgeber sein. Nein, wir sind mittendrin in dem Geschäft. Wir sind eigentlich, wenn ich das so sagen darf, schon irgendwo eine zentrale Stelle. Weil wir kriegen oft Anfragen rein, wo es heißt, ja, sie waren schon hier und da und auch vielleicht bei größeren. Sagen, die konnten ihnen nicht weiterhelfen und jetzt probiere ich es mal bei euch. So. Und wir knacken dann die Nuss. Ja, also deswegen sehen wir uns da schon an einer zentralen Stelle sogar, nicht nur als Impulsgeber.
Und wir denken aber auch, dass ein richtiger Impulsgeber muss mitmischen. Weil sonst verkommen wir zum Geber von guten Tipps oder so.
Ja.
Und wir mischen mit. Und dann kann sich auch jeder mit uns um gleiche Werkstoffe, gleiche Anwendung bemühen, das beflügelt eigentlich die Sache mehr. Das Beste muss ich durchsetzen.
Vielleicht abschließend, mich würde es total interessieren, mit was ihr angefangen habt, mit was für Produkten, die letztendlich rausgekommen sind. Wir haben hier Kaffeekapseln auf dem Tisch liegen gerade. Also was war denn so der Anfang und vielleicht auch, was hat euch besonders fasziniert irgendwo, dass ihr jetzt in diesen Anwendungsbereichen letztendlich unterwegs wart, weil ursprünglich vor 20 Jahren bin ich mir nicht sicher, ob ihr schon die Vision der Kaffeekapsel im Kopf irgendwo hattet. Ja. Was war denn der ursprüngliche Anwendungsbereich, den ihr gesehen habt?
Also eines unserer ersten Produkte war relativ klein, nämlich ein Armbanduhrgehäuse. Also wir haben es dann Woodwatch genannt, zusammen mit einem Pforzheimer Uhren.
Ich hatte eine Woodwatch.
So, siehst du?
Das war gar kein Holz.
Das war aber Form. Gut, höchstwahrscheinlich, dass es aber Form war. Richtig, damit haben wir angefangen. Das war unser allererstes Serienprodukt. Und wie gesagt, es war
flüssiges
klein.
Holz.
Ja, genau, war flüssiges Holz. Genau, die Woodwatch. Und dann ging es weiter. Dann haben wir weitere Produkte im Bereich der Musikbranche.
Ja, wenn man sich Gedanken macht, dieses flüssige Holz war ja die Erfindung. Mm-hmm. Wenn man sich Gedanken macht, wo hat Holz überragende Vorteile gegenüber Kunststoff, dann kommt man irgendwann auf Akustik, Lautsprecher, mm. Blockflöten.
Vibriert es besser oder?
Eben nicht, das ist ein Resonanzschlucker. Mm. Und wenn man jetzt mal so eine Blockflöte anschaut, mm. die Herstellung sieht so aus, geht jetzt ein bisschen zu weit vielleicht. Mm. Die, da werden solche Vierkantstäbe mm. gesägt mm. und eingelagert für 10 Jahre, damit die Spannungen aus dem Holz gehen. Mm. Und dann kann ich eine Blockflöte draus drechseln mm. und fräsen und sägen.
Hat es mit der Flüssigkeit darin zu tun oder mit was?
Ja, einfach die ist ja Beschaffenheit. Allgemein, das arbeitet ja noch ja. und die Spannungen, da kann man sehen. Mm. Und wenn ich dann beginne zu fräsen, dann kommt irgendwo ein Astloch, dann habe ich wieder Ausschuss und so weiter. Und und das verwende ich, weil Holz eine sehr gute Akustik für Blockflöten hat zum Beispiel. Wir halten die Spritzgießmaschine an, tun Polypropylen raus, unsere Arborform rein und spritzen gerade so weiter ein ums andere hochpräzise Blockflöten in dem Fall, die vom Klang Profil her reproduzierbar sind. Holz ist ja, da sitzt die Fibrille falsch, dann klingt es wieder anders. Mhm. Die klingen alle gleich mhm. und sind, sie haben ein messerscharfes Labium, was ja verantwortlich für den guten Klang. Und kurzum, wir haben praktisch einen massentauglichen, hochwertigen Werkstoff für hochwertigste Musikinstrumente, Lautsprecher, Kopfhörer, unsere Kopfhörer wurden vor 2 Jahren auf der weltgrößten Elektronikmesse in der weltgrößten Elektronikstadt in Las Vegas mit dem Messepreis ausgezeichnet. Mm. Also, weil es einfach so überragende Klangeigenschaften hat.
Toll, ja.
Und das waren so die ersten Schritte. Und dann sind natürlich viele andere Zweige gekommen. Und was vielleicht ganz gut war, ist, dass wir jetzt nicht begonnen haben, nach dieser Blockflöte sämtliche Blockflötenhersteller der Welt anzuschreiben und zu sagen, jetzt machen wir noch dein Ding, und so, sondern wir haben die Blockflöte gehabt und haben dann Zahnputzbecher oder irgendwas gemacht und Kleiderbügel und haben immer weiter diese Kristallisationskeime gesetzt und wo sich dann langsam aber beständigen Markt hat bilden können.
Was ich interessant fand, was du gesagt hast, dieses Thema, dass eure Werkstoffe auch in zum Beispiel medizinischen Geräten angewandt werden, weil ich jetzt eher den Endkonsumenten im Kopf hatte, wegen dem etwas höheren Preis, der ja einfach irgendwo noch da ist, wie ihr gesagt habt. Warum bezahlen denn auch Leute, die jetzt, wo das Gerät am Ende des Tages nicht beim Endkonsumenten landet, ja, der für nachhaltige wie mit dem Bioladen bereit ist, ein bisschen mehr letztendlich dann auch zu zahlen? Warum bezahlen dann andere Unternehmen? Vor allem, wenn wir auf diese, ja, sag ich mal, sehr Engstirnigkeit des Einkaufs, sag ich mal, irgendwo denken, der dann seine 3 Angebote auf dem Tisch liegen hat und dann trotzdem irgendwie sagt, bei Technaro machen wir die ganze Sache. Jetzt gibt es da was abseits eurer Produktqualität dann auch noch, die vielleicht noch mehr überzeugt als was anderes? Gibt es Firmen, die sagen, wir geben jetzt ein bisschen mehr aus für Nachhaltigkeit, obwohl es am Ende des Tages niemand am Ende des Tages sehen wird wirklich oder uns auf die Schulter klopfen wird und sagen wird, wie toll wir sind, weil wir was Nachhaltiges eingekauft haben?
Ja, oft versuchen wir natürlich auch, und das schaffen wir auch oft, einen technischen Mehrwert erstmal rauszuarbeiten, ja? Mhm. gegenüber den klassischen Kunststoffen. Das schaffen wir auch relativ häufig. Aber da, wo jetzt der Kunde eigentlich auch einen Kunststoff gut einsetzen könnte, also einen erdölbasierten Kunststoff, sich aber dann doch für einen etwas teureren Bio-Kunststoff entscheidet, da sind es dann wirklich die Leute, die dran sitzen und sagen, nö, zu unserem Produkt oder zu unserer Baugruppe oder zu unserem Gesamtprodukt oder zu unserer Werbung mhm. passt es einfach viel besser, wenn wir hier keinen Kunststoff, sondern einen Bio-Werkstoff mhm. einsetzen. Die gibt's. Es sind nicht so wahnsinnig viele, mhm. aber sie gibt's. Mhm. Und die Herausforderung an der Stelle ist, dass man die findet, beziehungsweise dass die uns finden. Mhm. Weil das ist auch jetzt noch nicht so wahnsinnig publik, obwohl wir ganz viel auch Öffentlichkeit und viel in der Öffentlichkeit auch sind und es viele Beiträge schon gibt. Mhm. Aber trotzdem ist es so, die müssen uns auch finden und wir müssen auch die Anwendung finden. Und ja, es gibt, ich möchte es fast, ja, bisschen als Überzeugungstäter dann auch beschreiben, die dann sagen, ja komm, mir ist es die 10% oder 15% Mehrpreis, das ist es mir wert, dafür mhm. habe ich ein ökologisch sauberes Produkt.
Sehr schön.
Und aber oftmals ist es tatsächlich so, dass wir, wenn man mal am Anfang schaut, ist der Kilopreis vielleicht etwas teurer wie Kunststoff. Aber wenn man das Produkt am Ende der Kette dann anschaut, wie das dann beim Kunden ankommt, ist es gar nicht mehr teurer. Und wenn man dann die Entsorgung noch mit betrachtet, dann ohnehin nicht. Weil wir den Werkstoff mit unseren jetzt noch kleineren Mengen kompaudieren wir direkt für den Kunden und haben den Werkstoff ohnehin in der Hand. Und wir kennen oftmals das Produkt sehr gut und haben dann auch mal mitentwickelt. Und wenn wir dann den Werkstoff sowieso haben und die Eigenschaften haben und dann gesagt haben, gut, nehmen wir vielleicht noch eine billigere Komponente mit rein, damit du deinen Preis auch erreichst. Und dann gucken wir mal noch, schauen wir mal noch, was wir noch in der Verarbeitung tun können. Ob wir vielleicht die Zykluszeit, also die Herstellgeschwindigkeit, so reduzieren können, dass du auch da noch Potenziale hast, günstiger zu produzieren. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dünnwandiger wird, oder weil wir sind eigentlich in der Kunststofftechnik zu Hause, wir sind gute Entwickler und können deshalb das so austarieren und haben alles in der Hand und können dann einen Werkstoff anbieten, der perfekt passt nah zum Produkt, wo der dann alle Eigenschaften hat, schneller produzieren kann und so weiter. Und das sind eigentlich ganz arg oft auch unsere Argumente oder die Argumente dann verbunden, wo sagt, Anfangspreis teurer, Endpreis ist zumindest kostengleich.
Also was ich auf jeden Fall abschließend vielleicht von meiner Seite und dann gerne auch nochmal von eurer Seite wirklich faszinierend finde, ist das, weil das ist ja oft, sag ich mal, gar nicht nur der finanzielle Aspekt, sondern vor allem auch die Produktbeschaffenheit Aspekt bei nachhaltigen Produkten, dass ihr da, ja, wie ihr sagt, wirklich die gleichen und manchmal sogar bessere Qualitätsstandards als die konventionelle Kunststoffindustrie, obwohl, und das muss man ja auch immer im Hinterkopf haben, die Forschungszeit, die ihr investieren konntet, die Budgets ja deutlich geringer sind als jetzt beim klassischen Kunststoff irgendwo, ja. Also das zeigt ja wirklich, dass da viele Potenziale irgendwo noch liegen in dieser ganzen Geschichte. Je mehr Zeit, Energie, Brainpower da reinfließt, desto besser wird es auch noch. Seht ihr so Anwendungsbereiche in den nächsten Jahren so aufkommen, wo ihr sagt, oder gibt es da, habt ihr das Gefühl, diese Produktqualität ist noch weiter zu verbessern, noch weiter zu squeezen irgendwie, dass man da noch mehr rauskriegt? Oder sind wir wirklich schon am technologischen Höchststand irgendwo angereicht? Oder gibt es noch sehr, sehr viel, was man entdecken kann?
Das beantworten Sie schon mit unserer Firmengröße oder mit der Branchengröße. Das Thema ist angekratzt.
Ja.
Wir haben super Werkstoffe und für alle möglichen Anwendungsfälle, für feinste Filamente, für Garne, für Textilien bis zum dicksten Brett, wuchtig und knallhart und können viel, aber dennoch sind wir immer noch am Anfang, auch 20 Jahre sind da nichts.
Ja. Vielleicht, wenn ihr wollt, von meiner Seite, ich habe sehr, sehr viel schönes Know-how, sag ich mal, über den nachhaltigen Kunststoff jetzt mitnehmen können für unsere Community. Gibt es was von eurer Seite, was ihr unbedingt noch loswerden möchtet? Grüße an die Kinder oder sowas. Irgendwas in der die famous last words, wie ich sie gerne nenne. Vielleicht, wenn ihr beginnt, Helmut.
Ja, also man darf sich nicht, was man so in den Mainstream-Medien so immer sieht, an Bad News und so, da darf man sich nicht von ins Boxhorn jagen lassen und bitteschön nicht in Depressionen verfallen, von wegen unser Planet geht kaputt, das Klima geht kaputt. Ich sag euch, es gibt ganz, ganz viele Leute wie uns und andere, die an Lösungen arbeiten, die auch schon Lösungen haben. Und das ist die gute Nachricht an der Sache. Es gibt Leute, die sich wirklich drum kümmern, auch auf professioneller Ebene, dass es besser wird und dass es anders wird. Und ich bin auch überzeugt, wenn auch jetzt die junge Generation da auch ein ganz anderes Faible oder eine ganz andere Sichtweise hat als die jetzige oder die vorherige Generation, die da noch nicht drüber nachgedacht hat. Und wenn die junge Generation jetzt auch mehr durch ihr Kaufverhalten, es kommt auf jeden Einzelnen an, durchs Kaufverhalten am Regal gucke ich mir, hey, hallo, muss ich mir jetzt gerade 50 Gramm Käse in einer 30 Gramm Kunststoffverpackung kaufen oder geht es nicht auch anders? Ja? Wenn sich jeder da ein bisschen Gedanken macht und mit im Hinterkopf behalten, es gibt einen Haufen Leute, auch wenn die nicht jeden Tag in der Presse auftauchen, die an einem Guten arbeiten, dass wir das in den Griff bekommen, dann braucht niemand in Depressionen verfallen.
Sehr schön. Jürgen?
Ja, also wir haben schon vor einigen Jahren unsere Firmen-Slogans angemeldet, vor 20 Jahren. Technaro, Technik, Ethik, Ästhetik. Und vor 5 Jahren, ungefähr 4, 5 Jahren, haben wir so ein gelbes Bauschild, die jeder kennt, betreten verboten, umformuliert in fossile Rohstoffe, verbrauchen verboten, Kinder haften für ihre Eltern. Und das haben wir auch markenschutzrechtlich angemeldet, was uns heute freut, weil das ist ein cooler Spruch. Und haben nochmal einen Slogan, und zwar Arboform, Arboblend und Arbofill, also unsere Biowerkstoffe. Alles ist möglich und kostet nicht die Welt. Und das sind so eigentlich unsere Aussagen, die wir so auch teilen. Und dann sind wir hier in einer besonders privilegierten Umgebung, muss man sagen. Unsere Familien streiten, kämpfen beide mit um das Thema. Unsere Freunde, unsere Mitarbeiter sind tatsächlich die Besten der Welt. Mhm. Wir haben ein Riesennetzwerk an Freunden, an Lieferanten. Die Lieferanten und Kunden, die mögen sie immer nicht, wir mögen alle. Und die mögen uns, und wir bringen einfach die Themen voran, und das macht eigentlich so ungeheuer Spaß. Und eine Mitarbeiterin sagt immer, wenn wir alle zusammenhalten und zusammen das machen, dann werden wir das Pferdchen schon schaukeln. Und genau so sehen wir das.
Vielleicht kriegen wir das ja auf einer globalen Perspektive auch hin. Ja. Sehr schön. Vielen Dank euch beiden.
Ja, vielen Dank.
Und das war die heutige Folge bei Gründerreise Mittelstand. Wie immer findest du in den Shownotes die Links zum Unternehmen und unserem heutigen Gast. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann helf mit durch ein Review oder Kommentar, dass der Podcast bekannter wird und noch mehr mutige Gründer wie du davon erfahren. Hast du Rückfragen oder Anregungen zum Podcast oder eine Empfehlung für ein Unternehmen, das wir unbedingt interviewen müssen? Dann bitte schreib Nikolai Grabert via LinkedIn oder E-Mail nikolai@gründerreisemittelstand.de. Danke, dass du heute dabei warst, und bis zum nächsten Mal.